okay, Anita Starosta ist da. Wir freuen uns über dich.
Schönen guten Abend. Erstmal möchte ich mich für die Verspätung entschuldigen. Ich komme aus Frankfurt und hatte eigentlich einen Zug gebucht, mit dem ich sehr pünktlich hier gewesen wäre, aber wie die Deutsche Bahn leider manchmal so ist, das kennen Sie und ihr auch. Genau, es ist, kann man sich da nicht immer drauf verlassen. Ich habe jetzt gar keine PowerPoint-Präsentation mitgebracht, weil ich dachte, wir sind ja heute hier auf einer Ausstellungseröffnung und es sind so viele schöne Bilder, die von Marc Mühlhaus hier und auch im Forum habe ich sie schon gesehen, hängen, dass wir vielleicht einfach nachher noch Gelegenheit haben, uns die Bilder anzuschauen und ich die auch gerne nochmal gemeinsam mit Ihnen oder euch kommentiere oder wir die Gelegenheit haben, die zu besprechen. Im Anschluss genau an meinen Vortrag, an meine Rede hier. Vielleicht vorab noch drei, vier Sätze zu Medico International, falls ihr oder sie Medico nicht kennen. Medico ist eine Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die es inzwischen seit über 50 Jahren gibt. Als Hilfsorganisation hat Medico gerade zu Beginn ein sehr kritisches Verständnis von Hilfe erarbeitet, ein Verständnis von Hilfe als Solidarität für globale Gerechtigkeit. Wir arbeiten in vielen verschiedenen Regionen der Welt, in Lateinamerika, in Asien, im Nahen Osten, in den letzten Jahren auch vermehrt in Europa, mit Partnerorganisationen zusammen. Wir sind keine Entsendeorganisation, sondern unser Ansatz ist es eben vor Ort mit lokalen Organisationen zusammenzuarbeiten und da auch den politischen Austausch zu suchen. Also nicht nur die reine Hilfe zu leiten, sondern auch immer sich da politisch auszutauschen und die Gemeinsamkeiten zu suchen. Ich selber bin bei Medico International in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv und da für die kurdischen Regionen zuständig. Also wir haben Projektpartner in der Südosttürkei, in Nordsyrien, darüber werde ich ja später nochmal berichten, und auch in Kurdistan, Irak. Ganz hinten haben wir Medico-Infomaterial ausgelegt. Genau, gerade geht da schon der Flyer zu der Veranstaltung rum. Da können Sie sich gerne später noch informieren. Anwesend ist auch unser Medico-Vorstandsmitglied Johannes Katzahn, der auch gerne später zur Verfügung steht, wenn es noch Fragen gibt. Genau, dann würde ich übergehen zu der Arbeit von Medico in Nordsyrien. Medico hat das Projekt, das demokratische Projekt Rojava, eigentlich von Anfang an begleitet. Also mit dem Kampf gegen den IS und den daraus entstehenden Autonomiegebieten der Kurden haben wir von Anfang an als Medico die Menschen vor Ort unterstützt, die die Nothilfe, die medizinische Nothilfe geleistet haben und dann im Anschluss ein Gesundheitssystem aufgebaut haben. Ein Gesundheitssystem mit dem Anspruch, eine Gesundheitsversorgung für gesamte Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, jenseits des Einkommens oder der Herkunft. Unter Assad war das Gesundheitssystem privatisiert und für viele Menschen nicht erschwinglich. Wir haben bei der Befreiung von Kobane Spenden gesammelt für eine Blutbank, die damals dann vom IS zerstört worden ist, wo wir nochmal Spenden gesammelt haben. Wir haben mit Partnerorganisationen in der Südosttürkei für Flüchtlinge, konnten mit Spendengeldern für Flüchtlinge Decken, Lebensmittel finanzieren, die also aus Kobane in die Türkei geflohen sind. Wir konnten den kurdischen Roten Halbmond, zu dem sage ich gleich noch was, dabei unterstützen, als die Jesiden im Schengal befreit worden, also gerettet worden sind. Da ist ja ein grausamer Genozid passiert. Waren auch Anfang 2018, als der türkische Einmarsch nach Afrin, der Ihnen oder euch ja vielleicht noch in Erinnerung ist, passiert ist, auch an der Seite unserer Partner vor Ort, die damals das einzige Krankenhaus in Afrin betrieben haben, bis es letztendlich auch von der türkischen Luftwaffe bombardiert worden ist und die Mitarbeiterinnen des Krankenhauses und des kurdischen Halbmonds gemeinsam mit den Menschen aus Afrin fliehen mussten. Bis heute sitzen ungefähr 100.000 Menschen in der Region Sherpa fest. Genau, wie das jetzt weitergeht, steht unter der aktuellen Situation, je nach Mauthal, einem ganz anderen Fragezeichen. Ich habe schon erwähnt, unser Partner ist der kurdische Rote Halbmond. Wir haben mitbekommen, wie sich der Halbmond entwickelt hat. Der kurdische Rote Halbmond ist die lokale Nothelferinnenstruktur, so ein bisschen zu vergleichen wie hier das Deutsche Rote Kreuz oder auch In anderen Ländern gibt es diese Rote Halbmond-Bewegung. Einzig, dass der kurdische Rote Halbmond nicht offiziell anerkannt ist, weil es in Syrien eben noch den syrisch-arabischen Halbmond gibt, der sozusagen Teil der offiziellen Rote Halbmond- oder Rotkreuzbewegung ist und der kurdische Halbmond deswegen immer noch darunter leidet, nicht Teil dieser offiziellen Bewegung zu sein und gleichzeitig trotzdem nach den humanitären und unabhängigen Prinzipien arbeitet und eben die medizinische Nothilfe vor Ort leistet. Ja, ich weiß jetzt nicht, worüber ihr oder Sie schon geredet haben heute Abend. Eigentlich, genau, als wir die Veranstaltung geplant hatten, war die Situation noch eine ganz andere. Und die Idee war eigentlich, an dem Abend so ein bisschen zu resümieren, wie denn eigentlich die Errungenschaften in Rojava gerade aussehen, wie das demokratische Projekt Fortschritte aufweist, wie das auf der Ebene der Gleichberechtigung der Frauen, jetzt aus humanitärer Perspektive hätte ich natürlich viel zum Gesundheitssystem erzählen können. Gleichzeitig hat uns im letzten Jahr die Frage, die auch gerade schon angesprochen worden ist, nämlich der Umgang mit den internationalen IS-Anhängerinnen und IS-Kämpfer, die inhaftiert sind, sehr bewegt. Da waren wir auch in einem intensiven Austausch mit unseren Partnern vor Ort, aber auch hier in Deutschland mit Völkerrechtlern und haben da verschiedene Optionen diskutiert, die genau eben schon angesprochen worden sind. Deswegen würde ich das gar nicht vertiefen. Ich habe mich aber entschieden, angesichts der aktuellen Situation nochmal so ein bisschen von dem zu berichten, wie gerade aktuell die Lage vor Ort ist, weil auch das ist, was uns aktuell in den letzten Wochen umtreibt, bewegt. Wir sind in einem sehr engen und regelmäßigen Kontakt mit den Menschen vor Ort. Einige sind gegangen, viele sind aber geblieben. Und genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen davon erzählen, wie unsere Partner vor Ort und auch wir die letzten Wochen erlebt haben, um dann vielleicht am Ende doch nochmal darauf zurückzukommen, welche Perspektive hat das Projekt Rojava, kann es gelingen, diese demokratischen Errungenschaften irgendwie weiter aufleben zu lassen oder... Ja, das können wir vielleicht dann auch gemeinsam nochmal erörtern oder diskutieren. Ich würde versuchen.
Völlig okay.
Ja, genau. Wie viel Zeit haben wir ungefähr?
Wir können bis 8:30 Uhr.
Okay, naja, nee, so. Also, ich würde versuchen, jetzt erstmal nicht länger als eine halbe Stunde zu reden und dann können wir vielleicht noch in einen Austausch oder ein Gespräch kommen, weil genau, eigentlich war ja auch 18 Uhr angekündigt. Und dann können wir vielleicht auch einfach gemeinsam noch die Bilder uns anschauen oder so. Das finde ich auch mal ganz nett bei der Veranstaltung. Ja, unsere Partner und auch wir selber waren so ein bisschen überrascht davon, dass dann am 9. Oktober der türkische Einmarsch, der ja eigentlich schon lange angekündigt war, also dass Erdogan diese Sicherheitszone in Nordsyrien fordert und auch so eine Militäroperation nach Nordsyrien plant, war jetzt keine Überraschung. Wir haben auch mit dem Plakat, was ich hier schon gesehen habe, die drohende Katastrophe gemeinsam mit europäischen Intellektuellen, Künstlerinnen, Politikerinnen, davor gewarnt zu Beginn des Jahres, weil eben diese Ankündigungen und auch die Ankündigungen von Trump, die mit den US-Truppen aus der Region abzuziehen, immer wieder Thema waren. Dass es jetzt letztendlich dann doch so schnell passiert ist, hat sowohl unsere Partner als auch uns selber überrascht, weil es kurz vorher noch ein Abkommen gab zwischen den USA und der Türkei, in dem sich auf einer kleinen Zone auf gemeinsame Patrouillen geeinigt worden ist, die SDF, die Militäreinheit der Kurden, sich so ein bisschen aus der Grenzregion zurückgezogen hatte und nur, ich glaube, 2 Wochen später nach der Ankündigung von Trump, die US-Truppen aus dem Grenzgebiet zu holen, es dann zu dem tatsächlichen Einmarsch kam. Was nicht passiert ist, dass anders als in Afrin das türkische Militär tatsächlich die Grenze überschritten hat, sondern sie haben islamistische Söldnertruppen geschickt, die sich bis heute in Nordsyrien aufhalten und ein Gebiet auch besetzt halten. Es kam aber durchaus zu Luftangriffen, das heißt über die Grenze wurde mit Artillerie oder aus der Luft geschossen und dabei eben auch ziemlich viele zivile Einrichtungen, soziale Infrastruktur betroffen. Und das ist auch das, was unsere Partner, der kurdische Halbmond, uns von Anfang an berichtet hat, die in den ersten Tagen besonders im Grenzgebiet sehr präsent waren mit Krankenwegen, um verletzte Tote aus der Region zu bergen, dass sie selber als Helferin immer wieder zum Ziel der türkischen Angriffe geworden sind und dass sie nicht aus Versehen, sondern sie als klar gekennzeichnete zivile Helfer sich in diesem Kriegsgebiet an der Grenze aufgehalten haben. dort zum Teil Hilfsstationen aufgebaut hatten, um Schwerverletzte, viele auch Zivilisten dort zu versorgen und die abbauen mussten, weil sie eben gezielt angegriffen worden sind. Es gibt Berichte von Flüchtlingskonvois, die unsere Partner begleitet haben, wo sie angegriffen worden sind und Krankenhäuser, die sie versucht haben, bis zur letzten Minute benutzbar zu halten, zum Beispiel in der Stadt Serikanir, Ras Al Ain. Das ist ein Gebiet, was inzwischen von diesen dschihadistischen türkischen Söldnertruppen besetzt gehalten wird bis heute. Ein Krankenhaus, in dem ich selber letztes Jahr noch war, was gerade neu aufgebaut worden war, also neu ausgestattet worden ist, wo eine Gesundheitsakademie drin war, und was dann geräumt werden musste, was einen herben Verlust dargestellt hat, weil das eines der zentralen Krankenhäuser auch vorher schon in der Region war, wo viele Menschen hingebracht worden sind, die Krankheiten hatten oder da eben versorgt worden sind. Und dieses Krankenhaus musste geräumt werden. Gestern sind Bilder kursiert von diesem Krankenhaus, wo das Roche Hospital hieß das, oder auf Kurdisch weiß ich gar nicht, aber Roche-Krankenhaus, gestern sind Bilder rumgegangen, wo dieses Krankenhaus von diesen dschihadistischen Milizen schon umbenannt worden ist, mit einem türkischen Namen. Also auch das kennen wir aus Afrin, diese Erfahrung, dass jetzt schon genau das anfängt, nämlich zivile Einrichtungen umbenannt werden. Und wahrscheinlich, wenn sich da auf internationaler Ebene nichts ändert, dann eben bald auch einfach in Benutzung von mit türkischem Personal oder so kommen, das müssen wir noch abwarten. Jenseits von diesem Krankenhaus gab es ein ganz anderes wichtiges zentrales Krankenhaus in der Stadt Altamir. Auch das hat noch nicht lange eröffnet und ist Teil von so einem, auch das konnten wir besichtigen und es war eben auch Teil von so einem allumfassenden Ansatz der Gesundheitspolitik, wirklich in verschiedenen Orten in Rojava, in Nordsyrien, Krankenhäuser wieder neu aufzubauen, um den Bedarf, der wirklich vorhanden ist, abzudecken. Dieses Krankenhaus liegt bis heute sehr nah an der Front und ist immer wieder evakuiert worden. Es war zuletzt eine deutsche Delegation da, unter anderem der Arzt Michael Will, vielleicht kennen Sie den, der dort auch operiert und behandelt hat und der davon berichtet hat, wie sie immer wieder Angst hatten oder dann auch vorzeitig abgereist sind, weil eben auch dieses Krankenhaus unter Beschuss geraten ist und nicht gewährleistet werden konnte, dass sowohl Verletzte, aber auch das Gesundheitspersonal da in Sicherheit arbeiten kann. Wichtig ist zu wissen, dass dieser Ort ein ganz zentraler Ort ist für die Flüchtlinge aus der Region, also aus der ganzen Region Nordsyrien, die eben von dieser Militäroperation betroffen ist. Das ist eigentlich die ganze Grenzregion von der Stadt Kobane bis nach Kamischli-Derek sind bis heute schätzungsweise, das ist noch nicht so ganz gut nachzuvollziehen, aber bis zu 300.000 Menschen geflohen, also eine relativ hohe Anzahl von Familien, Zivilisten, die eben dieses Gebiet verlassen konnten und wo auch bis heute nicht klar ist, ob sie zurückkehren können. Auch nicht nach der Einigung, die vor, ich glaube, Ende Oktober getroffen wurde, zwischen der Türkei, Russland und Assad, nämlich in der Grenzregion eine 30 Kilometer lange Zone eben durch russische und türkische Patrouillen, wie sagt man das, nicht sicher zu halten, aber in diesem Gebiet, in dieser 30 Kilometer Zone wird jetzt eben von der Türkei und Russland patrouilliert. Zusätzlich gibt es eben ein Gebiet, auf das gehe ich später nochmal ein, was von diesen islamistischen türkischen Söldnertruppen bis heute besetzt gehalten wird. Und wo Erdogan plant, auch bis heute plant, syrische Flüchtlinge anzusiedeln. Über 3 Millionen syrische Flüchtlinge halten sich in der Türkei auf. Also die Türkei hat mit dem Bürgerkrieg in Syrien doch eine sehr große Anzahl von Flüchtlingen aufgenommen, das muss man schon sagen. Gleichzeitig ist die Stimmung in der Türkei gegen diese syrischen Flüchtlinge gerade immer aufgeheizter, zum Teil rassistisch. Und Erdogan plant, oder es ist eine Befriedungsstrategie, diese Flüchtlinge eben nach Nordsyrien anzusiedeln. Wenn das passieren sollte, wäre das ein klarer Bruch des Völkerrechts, das haben wir ja auch eben schon gehört, und es wäre dann auf jeden Fall der Moment von einer ethnischen oder von einer demografischen Neuordnung, von einer ethnischen Säuberung zu sprechen, weil tatsächlich in diesem Gebiet viel kurdische Bevölkerung wohnt und die Neuansiedlung von syrischen Flüchtlingen wo unsere Partner auch in der Türkei selber sagen, diese Menschen wollen gar nicht zurück in diese Gebiete, denn da kommen sie nicht her und sie haben Angst vor dem syrischen Regime, vor dem sie geflohen sind, was ja jetzt aber auch in Nordsyrien präsent ist. Also unglaublich, was da passiert. Gleichzeitig hat Erdogan schon angekündigt, Anfang Dezember parallel zum NATO-Gipfel in London ein Treffen abhalten zu wollen, an dem Deutschland, Großbritannien und Frankreich beteiligt sind, um genau diese Sache zu diskutieren, also die Ansiedlung dieser Flüchtlinge. Er scheut davon nichts zurück und macht Nägel mit Köpfen, also auch das gilt durchaus zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Da sind wir auch als Menschenrechtsorganisation definitiv hinterher, um das genau mit unseren Partnern vor Ort zu beobachten. Genau, ich habe es eben schon angesprochen, 300.000 Menschen sind auf der Flucht. Viele sind in dieses Dorf Tal Tamer geflohen, viele sind in die Stadt Hasaki geflohen. Ja, ich hätte vielleicht doch eine Karte mitbringen sollen, das ist manchmal doch ganz hilfreich. Zum Beispiel, auch egal, ich hätte jetzt doch einen auf dem Rechner. Aber, genau, aber wenn man sich Nordsyrien vorstellt, gibt es jetzt in diese 30-Kilometer-Zone und die Flüchtlinge sind zum großen Teil, diese 300.000, ins Landesinnere geflohen. Also da gibt es Städte, die auch immer noch unter kurdischer Selbstverwaltung stehen, die auch relativ groß sind. Also Hasaki ist eine über 100.000 Einwohnerstadt und trotzdem war von Anfang an klar, dass diese Städte nicht die Kapazitäten haben, um all diese Menschen, die da gerade ankommen, aufzunehmen. Also es wurden Schulen geöffnet, öffentliche Gebäude geöffnet, Menschen haben ihre Haustüren aufgemacht, also es wurde von einer großen Solidarität gegenüber den Flüchtlingen berichtet. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Infrastruktur auch in den öffentlichen Einrichtungen überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist, diese Menschen dauerhaft unterzubringen. Die Wasserversorgung von Hasaki wurde kurzzeitig schwer beschädigt, weil sie eben auch Ziel der Luftangriffe der Türkei war. Ist jetzt wieder halb hergestellt. Gleichzeitig werden gerade in Schulen sanitäre Einrichtungen ausgebaut, damit die geflüchteten Familien da sozusagen zumindest unter einigermaßen hygienischen Bedingungen leben können. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass tausende Kinder gerade nicht mehr zur Schule gehen können, weil sich eben die Flüchtlingsfamilien da aufhalten. Also auch keine Situation, die auf Dauer haltbar ist. Was der kurdische Halbmond gerade macht, ist ein neues Flüchtlingscamp für diese Menschen aufzubauen, zwischen Tal Tamer und Hasaki. Aber auch da sind sie alleine. Also es ist die einzige Hilfsorganisation, die sich daran, wie das gerade macht, also Zelte aufzubauen, eine Infrastruktur herzustellen, um eben 30.000 Menschen da unterzubringen. Das ist auch mehr als notwendig, weil ich gerade beschrieben habe, in diesen Städten Platz ist halt aus allen Nähten. Zum Teil kampieren die Leute auch noch auf den Straßen oder auf Feldern und auch nicht nur hier, sondern auch dort wird es Winter und kalt und der Regen kommt. Also die humanitäre Situation verschlechtert sich gerade von Woche zu Woche. Und es ist so, dass sich relativ viele internationale Hilfsorganisationen aus dem Gebiet zurückgezogen haben. Auch das war vor allen Dingen Folge der Kooperationen, die Kurden gezwungen waren, mit Assad einzugehen, aber auch die Angst vor dem Wiedererstarken des IS oder vor der türkischen Bedrohung hat dazu geführt, dass relativ schnell Mitarbeiterinnen von internationalen Hilfsorganisationen das Gebiet verlassen haben. Auch Hilfsorganisationen, mit denen der kurdische Halbmond eng zusammengearbeitet hat. Das heißt, da fehlen gerade sehr stark Partnerinnen und Partner, auf die sie sich vorher verlassen konnten. In den sowieso schon bestehenden Flüchtlingscamps, also das darf man auch nicht vergessen, in der Region Nordsyrien, Rojava, wo das unter der kurdischen Selbstverwaltung stand, wie auch immer, gibt es 8 offizielle Flüchtlingslager von Binnenflüchtlingen, die aus Syrien vor dem Regime geflohen sind oder vertrieben worden sind vor IS, also hunderttausende Menschen, um die sich auch schon die ganze Zeit gekümmert wird und wurde. Es gibt noch total viele informelle Ansiedlungen, also auch da schon eine relativ prekäre humanitäre Situation. In diesen Flüchtlingslagern ist das UNHCR und auch WHO Hilfsorganisationen zwar immer präsent, allerdings machen sie da oft nur die absolute Basisversorgung. Der kurdische Halbmond beteiligt sich an diesen ganzen Flüchtlingscamps, stellt da die medizinische Versorgung sicher, also hat da so Ich war selber schon in mehreren Flüchtlingslagern davor und konnte mir das anschauen. Also es sind dann auch so Container, die aufgestellt werden, aber sie kümmern sich darum, dass es eine Basisgesundheitsversorgung gibt. Und auch in diesen Flüchtlingslagern ist die Situation gerade mehr als prekär. Besonders zu berichten sind da vielleicht aus zwei Flüchtlingslager, aus dem Flüchtlingslager Al-Hol und aus dem Flüchtlingslager Ain Issa. Das Flüchtlingslager Al-Hol ist das Flüchtlingslager, in dem seit Ende März über 70.000 Menschen sich aufhalten, die alle aus dem letzten IS-Kalifat, was Ende März von den kurdischen militärischen Kräften und auch der Anti-IS-Koalition befreit worden ist, die sich in diesem letzten IS-Kalifat noch aufgehalten haben und dann, als das aufgegeben wurde, in dieses Flüchtlingslager geflohen sind. Ich selber war da vor Ort. Das ist auch tatsächlich so, dass da noch sehr viele Frauen in Burka rumlaufen, also einfach noch auch viele überzeugte IS-Anhängerinnen sich aufhalten und es vor allen Dingen eine Sektion gibt, in der sich 10.000 internationale IS-Frauen ihre Kinder aufhalten. Also in einer gesondert gesicherten Sektion, weil gerade diese Frauen immer noch hoch ideologisiert sind und es in dieser Sektion auch immer wieder, auch schon vor der Militäroperation, zu Aufständen, Tumulten gekommen ist, Sicherheitskräfte angegriffen worden sind, also eine durchaus explosive Situation vorherrscht. Den kurdischen Kräften in dem Camp ist aber bisher immer gelungen, ist die Situation unter Kontrolle zu halten. Jetzt ist es nur so, dass mit der Militäroperation der Türkei zum einen sich viele Sicherheitskräfte zurückziehen mussten, weil sie halt woanders gebraucht worden sind. Das haben sie auch so kommuniziert, das ist bekannt. Unser Partner, der kurdische Halbmond, ist vor Ort geblieben und hat gesagt, wir kümmern uns weiter um die medizinische Notversorgung. Gleichzeitig ist es auch immer wieder zu Angriffen auf Mitarbeiterinnen von ihnen gekommen. Genau, sodass da die Situation sich wirklich massiv verschärft gerade. Und es ist zwar noch nicht zu Ausbruchsversuchen gekommen, aber es war durchaus so, dass mit dem militärischen Einmarsch beobachtet wurde, dass die Frauen auf jeden Fall nochmal neue Hoffnung geschöpft haben, nochmal so eine neue Ideologisierungswelle durch das Camp ging und sie darauf gehofft haben, aus diesem Lager freizukommen. Und auch die Ermordung des IS-Anführers Baghdadi, die ja die USA dann doch noch gemacht hat, da nicht dazu geführt hat, dass es da zu Unsicherheiten kommt, sondern im Gegenteil, der IS auch in diesen Flüchtlingslagern weiterlebt. Das andere Flüchtlingslager ist Ain Issa, wo schon seit längerem viele Frauen mit ihren Kindern, die unter IS gelebt haben, sich aufgehalten haben. Und wo es tatsächlich passiert ist, dass mehrere hundert internationale Frauen aus diesem Camp geflohen sind, als es einen türkischen Luftangriff in der Nähe von diesem Lager gab, es zum Tumulten gekommen ist, das dann eben genutzt wurde, dieses Lager zu verlassen. Es ist bis heute unklar, wo sich diese Frauen aufhalten mit ihren Kindern. Es gibt ebenfalls Berichte davon, dass in Kamischli und ich glaube auch in Derik es einigen IS-Kämpfern, die dort inhaftiert waren, gelungen ist zu fliehen. Jetzt nicht in einer besonders großen Anzahl, aber das ist vorgekommen. Und die Theorie oder das, was wir von Anfang an befürchtet haben, dann nämlich, dass dieser Militäreinmarsch auch zu einem Erstarken des IS in der Region führt, können wir leider gerade auch beobachten. Das ist erst heute zu drei Bombenattentaten in der Stadt Kamischli gekommen, wo ich glaube Auto- oder Motorradbomben an belebten Orten in der Stadt explodiert sind. Es gab mehrere Tote, eine größere Anzahl von Verletzten und viele Geschäfte und einfach zerstört worden sind. Also genau, das ist schon nochmal ein deutliches Zeichen dafür, wie gerade doch der IS auch die Situation nutzt, auch in Kooperation vielleicht mit diesen islamistischen Milizen, die ja von der Türkei geschickt worden sind, um sich in der Region nochmal neu zu behaupten und nochmal einen neuen Aufwind bekommt. Und da möchte ich dann doch die Theorie wagen, das wurde ja auch eben schon angesprochen, hätte sich die internationale Gemeinschaft und auch die Bundesregierung in den letzten Monaten dafür eingesetzt, zumindest die deutschen IS-Anhänger oder die deutschen inhaftierten IS-Kämpfer zurückzuholen und hier strafrechtlich zu verfolgen, was durchaus möglich ist. Also das ist passiert zum Teil, auch wäre die Gefahr eines Wiedererstarken des IS vielleicht nicht ganz so hoch. Aber das Versagen der internationalen Gemeinschaft beobachten wir jetzt nicht nur in Bezug auf diese Militäroffensive, sondern ist auch ganz klar vorher schon zu sehen gewesen, wenn es eben darum ging, der Bundesregierung oder dem Auswärtigen Amt abzuverlangen, Kontakt zu der kurdischen Selbstverwaltung aufzunehmen, die in dem Fall tatsächlich sehr kooperativ war und immer gesagt hat, wir unterstützen euch so gut wir können, wir sorgen dafür, dass wir die deutschen Frauen zum Beispiel auch in den Nordirak bringen. Ihr müsst gar nicht auf unser Staatsgebiet oder auf unser Territorium kommen, weil das immer das Problem der Bundesregierung war. Also die Ausrede, es gibt keine diplomatische Vertretung in Syrien, war sozusagen immer der Punkt, auf dem sich das Auswärtige Amt oder die Bundesregierung ausgeruht hat, um eben nicht in offiziellen Kontakt mit den kurdischen Strukturen da zu treten. Ich vermute aus einer Haltung der Türkei gegenüber, um sich das mit denen eben nicht zu verscherzen, diese Kontaktaufnahme nicht forciert hat. Wie es gerade in Bezug auf den IS weitergeht, glaube ich, ist schwer vorherzusehen, außer dass wir jetzt beobachten können, dass es eben schon wieder vermehrt Anschläge gibt. Es gab jetzt ein Gerichtsurteil, in dem die Bundesregierung nochmal quasi gerichtlich dazu, nicht gezwungen, aber doch vielleicht schon wurde, deutsche Angehörige aus Nordsyrien zurückzuholen. Das passiert gerade auch in Bezug auf Frauen und Kinder. Diese Woche gab es die erste Meldung, dass 7 Frauen und Kinder da zurückgeholt werden sollen. Auch da müssen wir beobachten, ob das unter den aktuellen Bedingungen noch möglich ist. Was aktuell auf jeden Fall noch so ist, ist, dass der einzige Grenzübergang in den Irak noch unter der Kontrolle der kurdischen Selbstverwaltung steht. Das war so ein bisschen die Befürchtung, auch nach der Kooperation mit Assad, dass das syrische Regime jetzt auch da die Kontrolle übernimmt und dann es nochmal eine ganz andere Möglichkeit gibt oder nicht gibt, nach Nordsyrien zu kommen. Aber bis dato ist es so, dass in den Gebieten, in denen nicht türkische und russische Patrouillen stattfinden, die Kontrolle noch ganz bei der kurdischen Selbstverwaltung liegt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das immer noch anzuerkennen, dass es da noch ein größeres Gebiet gibt, was sozusagen da unter der Selbstverwaltung steht. Dennoch muss man sagen, dass in diesem 30-Kilometer-Streifen und auch in diesem von diesen dschihadistischen Milizen besetzten Gebiete schon die zentralen Orte liegen, wo eben ganz viel von diesem demokratischen Projekt Rojava stattgefunden hat. Also sowohl Schulen, Akademien, also Bildungsstätten, die erbaut worden sind, liegen in diesen Gebieten. In Kobane gibt es zum Beispiel ein Waisenhaus, was jetzt auch Medico mit unterstützt, was aber durch eine große Solidarität auch der deutschen Soli-Szene aufgebaut werden konnte, wo Waisenkinder, also Kinder, die im Krieg ihre Eltern verloren haben, Zuflucht finden konnten und Erzieherinnen und Sozialpädagogen ausgebildet werden können. Die wurden auch erstmal evakuiert und es ist nicht klar, ob sie in Kobane ihre Arbeit wieder aufnehmen können. Und so wie ich auch eben aus diesem Krankenhaus aus der einen Stadt berichtet habe, wo wir auch waren, also ganz viele dieser Projekte, die unter dieser Idee einer demokratischen Alternative in der Region, einer gleichberechtigten Alternative und vor allen Dingen eines Zusammenwachsens oder eines friedlichen Zusammenlebens der verschiedenen Ethnien, der religiösen Minderheiten, die es ja gerade in der Region noch sehr viel gibt, was in den letzten Jahren immer besser funktioniert hat. Da müssen wir einfach sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten entwickelt und ob diese Idee oder dieser Gedanke in dieser Region weiter fortleben kann. Gleichzeitig wurde uns davon berichtet, dass natürlich auch viele der Flüchtlinge, die sich jetzt in den anderen Gebieten aufhalten, viel von diesen Ideen noch mitnehmen und die Solidarität unter der Bevölkerung relativ groß ist. Das Gleiche gilt tatsächlich auch für Kurdistan, Irak. Auch das wurde, da haben wir auch Partner, wurde uns berichtet, dass da es doch eine sehr große Anteilnahme an der Situation der Menschen in Rojava gibt. Also die kurdisch-irakische Regierung hat aufgerufen, Sachspenden zu sammeln, und es sind dann LKW-weise Hilfslieferungen nach Nordsyrien geschickt worden. Also immerhin funktioniert auf der Ebene dann doch so ein solidarischer Austausch. Genau, das ist vielleicht noch interessant. Nach Kurdistan, Irak selber sind meines Wissens nach bis heute 15.000 Menschen geflohen. Das ist jetzt im Vergleich zu den 300.000 Menschen nicht so wahnsinnig viel. Aber auch da wurde an der Grenze ein eigenes Flüchtlingslager errichtet und ist auch ein weiterer Zufluchtsort, wo Menschen aus Nordsyrien gerade hingehen, um vor den türkischen Angriffen oder der türkischen Besatzung Zuflucht zu leisten, zu suchen. Ja, ich glaube, auch das wurde wahrscheinlich eben schon angesprochen, was uns alle oder Sie und euch oder mich auf jeden Fall auch in dieser Zeit oder in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat oder mitgenommen hat, ist tatsächlich ein, ich würde sagen, Totalversagen der internationalen Gemeinschaft auf dieser Ebene, was es, glaube ich, auch in der Form oder es einfach nochmal gezeigt hat, wie es gerade um die Weltordnung, um die Vereinten Nationen besteht, die auch die Europäische Union, die durchaus an verschiedenen Punkten die Möglichkeit gehabt hätte, zu intervenieren oder wenigstens deutlicher zu sagen, dass sie diesen Völkerrechtsbruch, der offensichtlich da begangen worden ist, denn es gibt also der Angriff oder diese Militäroperation kann nicht gerechtfertigt sein, weil es einfach keinen Angriff aus Nordsyrien gab. Also es gab keine Situation, keine militärische Situation, aus der heraus man einen, auch nach dem offiziellen Völkerrecht, das wurde ja auch eben schon gesagt, ja, wo man den hätte rechtfertigen können. Und das ist, glaube ich, auch Konsens, auch auf UN-Ebene oder so, aber es ist trotzdem nicht gelungen, oder unter einigen Mitgliedstaaten, aber es ist trotzdem nicht gelungen, das als gemeinsames Statement zu artikulieren. Und es ist doch schon in einer Art und Weise ein Totalversagen. Und wenn wir uns die Bundesregierung angucken, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass nur, ich glaube, eine Woche vor dieser Militäroperation der Innenminister Seehofer noch in der Türkei war und den Außenminister Çavuşoğlu da getroffen hat, um den EU-Türkei-Deal nachzuverhandeln, also die Migrationsabwehr mit der Türkei weiter diskutiert wird und auch im Fokus steht. Und da durchaus schon dieser Einmarsch im Raum stand und Seehofer aber sozusagen den Fokus auf diese Nachverhandlung des EU-Türkei-Deals gesetzt hat und eben nicht auf eine Verhinderung eines möglichen, da schon absehbaren Krieges, was Bände spricht. Genauso haben Sie vielleicht mitverfolgt, dass der Außenminister Heiko Maas in der Türkei war, in Ankara war, sich da mit dem Außenminister der Türkei getroffen hat und auch da nicht geschafft hat, Menschenrechtsverletzungen anzusprechen, sondern nur gesagt hat, wir brauchen eine politische Lösung und es ist alles schwierig, aber sozusagen konkret anzusprechen, dass es hier um Menschenrechtsverletzungen geht, um den Bruch des Völkerrechts, das ist leider nicht passiert. Die CDU-Vorsitzende Annegret hat ja dann so einen Vorstoß gemacht, der aber auch so ein bisschen halb ausgeboren war, eine Sicherheitszone unter UN oder NATO, eine UN-geführte Sicherheitszone einzurichten. Das ist übrigens, was ist ganz interessant, das wird auch hier mal vergessen, was die Kurden tatsächlich schon seit mindestens einem Jahr fordern, also seit Erdogan dieses Szenario in den Raum stellt, so eine Sicherheitszone in Nordsyrien haben zu wollen, ist das die Antwort der Kurden, die sagt, wir sind durchaus bereit, eine Pufferzone zur Türkei zu haben, denn die Kurden ja selber wissen, dass sie sozusagen, dass der größere Aggressor gegen sie ja die Türkei ist, das heißt, eine zivile Mission der Vereinten Nationen in diesem Gebiet wäre durchaus eine denkbare Option gewesen, so wie AKK das formuliert hat, allerdings überhaupt nicht durchdacht, weder die kurdische Selbstverwaltung mit einbezogen, was an dem Punkt auf jeden Fall sinnvoll gewesen wäre, noch hatte sie sich im Vorfeld Partner gesucht in der EU oder in der NATO, die das ernsthaft mit ihr durchdiskutiert haben, sodass dieser Vorschlag auch relativ schnell wieder von dem politischen Tableau gefallen ist. Es gab einige Staaten, die über Sanktionen und auch Stopp von Rüstungsexporten gesprochen haben. Das ist für Ihnen vielleicht auch in Erinnerung. Unter anderem auch Deutschland, die einen kurzzeitig angekündigt haben, keine Genehmigung für Rüstungsexporte mehr auszusprechen. In so einem kleinen Nachsatz fiel dann die, also Rüstungsexporte, die Nordsyrien betreffen, und das gilt auch nicht für die Rüstungsgenehmigungen, die in den letzten Monaten schon ausgesprochen worden sind. Also auch da so ein der Versuch, sich irgendwie zu positionieren oder irgendwie Haltung zu beziehen, aber trotzdem völlig missglückt. Und ich denke doch, dass die Bundesregierung, die ja nun ein sehr starker Partner der Türkei ist und umgekehrt auch, da ein deutliches Zeichen hätte setzen können mit einem ernst gemeinten Stopp von Rüstungsverboten oder auch der Aussetzung von Hermes-Bürgschaften, so nochmal Druck auf die Türkei auszuüben. Das ist leider nicht passiert und ja, auch in Absehbar, sieht auch absehbar nicht so aus, als ob das passieren würde. Ja, irgendwie ist das alles eine ganz schön, also eine sehr düstere Perspektive. Ich finde es schwierig, gerade Prognosen zu treffen, wie das in der Region weitergehen wird. Ich glaube, was ungemein wichtig ist, ist weiterhin darauf zu schauen, wie es der Bevölkerung vor Ort geht, also wie die humanitäre Situation ist, weil die wird sich jetzt im Winter, das kann ich aus Erfahrung einer Hilfsorganisation sagen, die wird sich jetzt im Winter nochmal dramatisch verschlechtern, und da ist die internationale Gemeinschaft gefragt. Also es braucht in der jetzigen Situation die Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen. Es kann der kurdische Halm, und auch wenn die gerade wirklich eine tolle Arbeit leisten, und es sind die lokalen Helferinnen, die nicht gehen werden, sondern die bis zum letzten Ende da bleiben werden und die Menschen versorgen werden, aber sie können das nicht alleine leisten. Also es sind 300.000 Menschen auf der Flucht. Es gibt weitere 8 Flüchtlingslager, wo Menschen versorgt werden müssen, und es ist wirklich an der internationalen Gemeinschaft hier auf rein humanitärer Ebene zu unterstützen und den Menschen zu helfen, und da genau wie ich jetzt eigentlich von der politischen Ebene. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, wichtig, weiterhin darauf hinzuweisen, dass es ein Völkerrechtsbruch ist, was da passiert ist. Man muss genau beobachten, was jetzt mit dieser von diesen islamistischen Milizen besetzten Zone passiert. Also werden da jetzt jenseits dieser Milizen, wird da türkisches Personal für die zivilen Einrichtungen hingebracht, wird dieser Plan, den Erdogan hat, syrische Flüchtlinge dort anzusiedeln, ernsthaft umgesetzt, wenn er jetzt schon auf der Ebene der NATO oder der Vereinten Nationen diskutiert wird. Auch da, glaube ich, ist es ungemein wichtig, darauf hinzuweisen, dass es ein Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention ist, auch Flüchtlinge in besetzte Gebiete zu anzusiedeln. Das darf eigentlich nicht passieren. Und jenseits dessen müssen einfach die Menschenrechtsverletzungen, über die habe ich jetzt am Rande immer nur angedeutet, aber es sind in diesen letzten Wochen auch unglaublich viele Menschenrechtsverletzungen passiert, also über Exekutionen von Gesundheitspersonal, Politikerinnen. Heute gab es nicht nur den Bericht über den Anschlag des IS, sondern es gab auch den Bericht über die Ermordung eines katholischen Priesters, wenn ich richtig liege, wo sich der IS auch zu bekannt hat, also der IS, der jetzt schon gezielt die religiösen Minderheiten in der Region wieder angreift. Ich glaube, das sind alles Sachen, auf die wir hinweisen müssen, die verfolgt werden müssen, und wo wir an allen offiziellen Stellen, wo es nur geht, versuchen müssen, dass das anerkannt wird und nachverfolgt wird. Und das sind, glaube ich, Sachen, die wir jetzt als Hilfsorganisation vor allen Dingen natürlich tun können. Und gleichzeitig ist es aber so, und das kennen wir auch aus der gesamten Syrien-Krise, dass es einfach nicht die vergessene Krise werden darf. Also es darf jetzt nicht einfach zu einem Stillstand kommen, sondern es braucht immer wieder den Blick auf die humanitäre und auf die politische Situation vor Ort, damit die Region und die Menschen davor nicht vergessen werden und auch das, was das demokratische Projekt Rojava ausmacht, dann vielleicht doch fortleben kann oder wieder aufleben kann, wenn sich die Situation entspannt. Danke.